die Presse.
Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen geht es bei den laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos ins Verhandlungsfinale. Streitpunkte gibt es da von Haus aus genug. Ein Konflikt über den noch unklaren Budgetrahmen könnte die laufenden Verhandlungen tatsächlich sprengen. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören, was wichtig ist. Meine Kollegin Julia Wenzel aus dem Innenpolitikressort der Presse gibt in dieser Folge ein Update. Sie erzählt, in welchen Bereichen man sich bereits geeinigt hat, nach welcher Logik auch innerhalb der Parteien um Posten geschachert wird und wieso die Neos bereits jetzt als Nervensägen gelten. Hallo Julia.
Hallo Christine.
Julia, vor 2,5 Monaten wurde gewählt, seither wird sondiert und zuletzt konkret verhandelt. Dieser Tage beenden diese sogenannten Untergruppen ihre Arbeit und reichen die Ergebnisse dann eine Ebene höher. Bevor wir uns das inhaltlich anschauen, vielleicht einmal zum Prozedere. Was sind denn die nächsten Schritte auf dem Weg zu einer Regierung?
Ja, also Donnerstag und Freitag war, wie gesagt, schon angekündigt, dass die 33 Untergruppen, die jetzt seit 2-3 Wochen miteinander verhandeln, schließen, also offiziell tatsächlich ihre Verhandlungstätigkeit einmal vorerst beenden. Über das Wochenende wird es dann so sein, dass auf Mitarbeiterebene, auf Referentenebene ein Schriftstück oder ein Dokument erarbeitet wird, das diesen gesamten Verhandlungsstand in all diesen Untergruppen abbildet. Also wo man genau dann einen Überblick hat, in diesen Punkten sind wir auf Rot, in diesen Punkten sind wir auf Gelb, in diesen Punkten sind wir auf Grün, weil wir haben tatsächlich dieses Ampelprinzip quasi, was den Verhandlungsstand dokumentiert, und einige Säulen, einige Themenbereiche sind eben schon weiter vorangekommen, einige weniger. Das haben wir jetzt eh immer wieder gehört, aber eben über das Wochenende soll dann dieser Gesamtüberblick vorhanden sein, soll dann auch den Parteichefs und der Steuerungsgruppe vorliegen. Das ist dann quasi eben diese Chefebene, wo Parteichefs drinnen sitzen, beim Minister, also die gesamte Elite quasi der jeweiligen Parteien, die da jetzt Chefverhandler sind. Und am Montag oder ab Montag wird das dann die Grundlage sein für die weiteren Gespräche eben auf der Chefebene. Und also einen Termin soll es jetzt auch schon geben für Dienstag. Die sollen dann spätestens am Dienstag starten.
Also 33 Untergruppen, das klingt viel. Da von Migration über Bildung, Internationales sind da alle Themen dabei. Du hast von diesem Ampelsystem gesprochen. Wie viel ist auf Grün, wie viel ist auf Rot? Sprich, was ist schon fix und wo wird noch
diskutiert? Können die im Moment auch nicht einmal die Chefverhandler sagen, weil es tatsächlich so viele Themenbereiche gibt und so viele Unterbereiche. Und also wir haben jetzt zum Beispiel das Thema Bildung. Da haben wir zum einen eine Untergruppe zu Wissenschaft und Forschung, dann haben wir zur Schule, zum elementaren Bereich. Dann in der Sicherheit zum Beispiel haben wir Landesverteidigung, dann haben wir das gesamte Thema Sky Shield. Also das ist auch in den einzelnen Untergruppen so unterschiedlich breit gefächert, sage ich mal, welche Themen da wirklich relevant sind, welche vielleicht nicht ganz so relevant sind. Das sind ja hunderte Personen, die da jetzt wochenlang schon wirklich miteinander sprechen. Also man muss sich auch wirklich ein bisschen die Größe und den Umfang dieser ganzen Verhandlungen überlegen. Es ist halt so, dass der wirkliche Zwischenstand oder der Zustand der einzelnen Gruppen ein bisschen relativ ist. Weil selbst wenn jetzt, wir jetzt auch schon seit Tagen oder seit einiger Zeit schreiben, dass es in manchen Bereichen, wie zum Beispiel beim Integrationskapitel, auch bei der Bildung, auch bei Klima und Verkehr offensichtlich sehr, sehr gut vorangeht, dass man sich sehr einig, heißt ja auch, dass dieses Fertigsein vielleicht auch manchmal einfach bedeutet, wir kommen nicht weiter, weil wir wissen eben Stand jetzt immer noch nicht, wie viel Budget haben wir eigentlich für diese ganzen Projekte. Und wir müssen sowieso quasi warten, bis wir das nach oben eskalieren und können dann erst eigentlich sagen, sind wir auf Gelb oder sind wir auf Rot. Mhm. Also einen Gesamtüberblick, wie es wirklich ausschaut, wie gut oder wie schlecht, werden wir wahrscheinlich dann wirklich erst ab kommender Woche haben.
Ein so ein Blitzlicht aus den Verhandlungen heraus, von dem man auch immer wieder hört, ist, dass es bei Wirtschafts- und Steuerthemen besonders wenig Fortschritt gibt. Ist auch irgendwie leicht zu erklären, weil wir kennen ja die Positionen aus dem Wahlkampf, die sehr unterschiedlich sind, also von der Forderung nach Erbschafts- und Vermögensteuern von Seiten der SPÖ bis hin zu Lohnnebenkostensenkungen von Seiten Neos und der ÖVP. Und auch während der Verhandlungen gab es da auch immer wieder so Wortmeldungen, die eigentlich die bestehenden Positionen markiert haben. Wie schauen da die aktuellen Chancen auf einen Kompromiss aus, mit dem alle zufrieden sind?
Nee, ich verweise nur auf die Geschichte von meinem Kollegen Klaus Knittelfelder. Die SPÖ dürfte sich für ein Defizitverfahren stark machen. Also die SPÖ dürfte jetzt kein Problem damit haben, tatsächlich in dieses Defizitverfahren der EU-Kommission zu kommen. das würde bedeuten, dass man eben um einiges mehr Spielraum hat für Projekte, für Budgetfragen. Da dürften im Hintergrund die NEOS und die ÖVP schockiert und weiß wie die Wand geworden sein. Ja? Also die Frage ist extrem akut und man merkt, es ist nach wie vor nicht gelöst. Wir warten oder die ÖVP wartet nach wie vor auf diese finalen Zahlen der EU-Kommission, wie es jetzt wirklich ausschaut, welcher Pfad uns vorgegeben wird. Also es gibt da diese Möglichkeit, quasi die Konsolidierung auf 4 oder auf 7 Jahre zu schaffen. Das bedeutet natürlich extreme Unterschiede in den Beträgen oder in der Summe, wie hoch diese Einsparungen sein müssen. Wir sprechen jetzt intern oder auch im Wirtschaftsressort, ist immer die Rede davon, dass wir so ungefähr Daumen mal Pi 2,5 Milliarden im Jahr ungefähr, also wird es wahrscheinlich sein. Das kommt aber eben darauf an, es kann auch noch um einiges mehr sein. Es kann, wie auch immer die Prognosen ja auch sind, mit jedem Prozentpunkt Wirtschaftswachstum haben wir wieder mehr Spielraum. Mit jedem Prozentpunkt weniger ist es wieder schwieriger. Und wie gesagt, dieser SPÖ-Vorstoß jetzt, der von Andreas Schieder kommt, ist jetzt
der
nicht...
Der auch nichts, im Verhandlungsteam ist, muss man
der
dazu sagen.
Der auch im Verhandlungsteam ist, genau. Also das ist nichts, was jetzt irgendeiner im Hintergrund dem Vernehmen nach sagt, sondern der ist damit zitiert worden. Und das ist quasi bewusst eben jetzt eine Ansage, die da jetzt kommt an die beiden Verhandlungspartner, die damit natürlich überhaupt keine Freude haben, weil die natürlich der Meinung sind, nein, das wollen wir auf jeden Fall verhindern oder das ist auf jeden Fall nicht the way to go.
Österreich darf sich wie alle EU-Mitgliedstaaten jährlich nur um 3% seiner Wirtschaftsleistung neu verschulden. Aktuell wird Österreich ein Budgetdefizit von 3,3 bis sogar 4% prognostiziert. Für einen ausgeglichenen Haushalt fehlen dem Land zwischen 15 und 23 Milliarden Euro. Deshalb könnte die EU ein Verfahren einleiten, in dem zuerst Empfehlungen ausgesprochen werden, später sogar Sanktionen drohen könnten. Um so ein strukturelles Defizit langfristig abzubauen, müssen Konsolidierungsmaßnahmen vorgelegt werden. Da muss an Ausgaben gespart und gezielte Investitionen gesetzt werden. Zeichnet sich also ab, dass eine künftige Regierung zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS mit einer gemeinsamen Linie bei der Budgetpolitik steht oder fällt. Du hast es vorhin schon gesagt, so ein Budget ist natürlich immer der Knackpunkt einer jeden Regierung, weil das Budget bezahlt oder bezahlt eben nicht alle politischen Maßnahmen, auf die man sich eben einigt. Und da lässt sich aktuell, höre ich raus, überhaupt keine klare Linie für eine mögliche Budgetpolitik ausmachen.
Also das Budget, wie heißt es immer so schön, ist in Zahlen gegossene Politik. Und das war ja jetzt auch in den letzten 1-2 Wochen immer diese Auffassungsfrage, wo die SPÖ der Meinung ist, wie sollen wir ernsthaft verhandeln, einzelne Themenbereiche bis ins Detail, wenn wir ja noch überhaupt nicht wissen, eben, was ist jetzt wirklich quasi, wie schaut es wirklich aus und was wird von uns verlangt. Andererseits kann man sagen, naja, wir schauen einmal grundsätzlich, was inhaltlich geht und dann schauen wir halt noch einmal drauf, wenn wir dann endlich diese finalen Zahlen haben. Der ideologische Zugang oder der inhaltliche Zugang ist, wie es immer war, auch vor der Wahl, natürlich völlig unterschiedlich. Also die SPÖ hat andere Rezepte auf diese Fragen wie die NEOS und die ÖVP. Wir haben eine Partei, die SPÖ, die eben der Meinung ist, wir müssen vor allem Vermögen besteuern, wir müssen vor allem Erbschaften besteuern, wir müssen eher bei den Bonzen und bei den Unternehmen ansetzen, so um ein Zitat von Andreas Babler zu bemühen. Und die ÖVP und die NEOS fürchten natürlich damit, wenn man jetzt Steuern erhöht zum Beispiel, den Wirtschaftsstandort komplett zu erwürgen, der wirklich da niederliegt. Und da muss man jetzt ein Gleichgewicht schaffen und finden. Und darum gab es ja auch letzte Woche diese Runde mit den Wirtschaftsexperten, WIFO, IHS, Fiskalrat, die jetzt auch wirklich darauf drängen und wirklich versuchen, auch allen drei Parteichefs oder allen drei Parteien diese unglaubliche Notwendigkeit von Maßnahmen aufzuzeigen. Aber das muss ein Maßnahmenmix sein. Das kann nicht nur bedeuten, eben die Arbeitnehmer sind wieder diejenigen, die mehr zahlen müssen oder im Gesundheitssystem mitgespart oder im Sozialsystem oder in der Landesverteidigung, sondern es wird natürlich auch die Frage sein, wo kann man effizienter werden oder wo kann der Staat, die Bürokratie effizienter werden. Also es wird alle diese Themen werden noch nur gemeinsam wahrscheinlich zu einer Lösung finden und da müssen alle irgendwie aufeinander zugehen und das ist natürlich alles andere als leicht.
Aufeinander zugehen, hast du gesagt. Es verhandeln ja dieses Mal zum ersten Mal 3 Parteien und nicht 2. Was macht denn das für die Verhandlungsdynamik? Werden da punktuelle Allianzen geschmiedet? Ist da jeder für sich? Stehen sich 2 sowieso näher?
Das ist sehr interessant, weil es ist wirklich extrem unterschiedlich jeweils, wo man nachfragt, also in welchen Klassen, in welchen Gruppen. Das hieß es eh schon von Tag 1, dass es natürlich total auch daran liegt, wie gut verstehen sich die einzelnen handelnden Personen. Wir reden da von Cluster-Untergruppen, die ungefähr immer so zwischen 10 und 13, 14 Personen umfassen. Also die, also 3 bis 4 Personen pro Partei quasi sitzen da drinnen. Und da gibt es Menschen, die von der Bundespolitik überhaupt keine Ahnung haben, die eben von Ländern oder von also von regionalen Bereichen eher kommen oder von den Sozialpartnern oder von anderen Organisationen. Dann gibt es welche, die halt miteinander im Nationalrat sitzen und sich seit Jahren und Jahrzehnten kennen. Und das ist immer der eine Punkt, natürlich das Personelle, dass es durchaus auch Gruppen gibt, wo sich generell alle sehr gut miteinander verstehen, wo die Stimmung gut ist. Und dann gibt es aber natürlich Gruppen, wo man schon merkt, da ist es einerseits einmal die alten Großkoalitionäre, SPÖ und ÖVP, die sich dann ihre Themen vielleicht irgendwie eben je nach Klientel halt zuschanzen, wo die NEOS vielleicht eher ein bisschen zuschauen und das abnicken. Und dann gibt es vielleicht Gruppen, wo die NEOS eben sehr wohl versuchen, jetzt Taktgeber zu sein. Mhm. Das haben wir auch schon gemerkt, zum Beispiel im Medienkapitel, wo die Verhandlerin Brandstätter von den NEOS schon mal vor den Verhandlungen ziemlich reingegrätscht ist und den ÖF, den Verhandlern von den beiden anderen Parteien quasi ausgerichtet hat, naja, da sitzen ja Stiftungsräte jetzt drinnen, das ist ja von Haus aus schon mal unfair, wie da quasi verhandelt wird. Dann gibt es Gruppen wie zum Beispiel in der Integration, im Integrationsbereich, wo sich alle jetzt eigentlich, wenn man nachfragt, sehr freuen darüber, dass es wirklich ein gutes Paket anscheinend rausgekommen ist. Aber da ist es auch so, dass dann gibt es ja wieder Themen, wo man genau weiß, okay, da hat die ÖVP Interesse und die SPÖ und dann muss man sich da halt irgendwie finden. Also es gibt neue Dynamiken, neue Allianzen, aber auch ganz alte, würde ich sagen.
Sehr spannend. Es gibt ja auch immer wieder Medientermine, wo dann die Parteispitzen gesammelt auftreten und erzählen, wie es gerade läuft. Lassen sich da schon Präferenzen erkennen für sowas wie Portfolios oder konkrete Posten?
Ja, unbedingt. Also das gab es ja auch von Anfang an. Also wenn wir gerade jetzt den vermeintlichen Juniorpartner dann in der Zukunft anschauen, dann gab es da immer einfach, also dem Vernehmen nach wurde das immer so kommuniziert, man wünscht sich mindestens 2 Ministerposten plus 1, also quasi plus 1 Staatssekretariat oder sogar 3 plus 0 oder wie auch immer, also mindestens 3 Ämter quasi. Und so auch nach der Logik der Nationalratswahl, also quasi die ÖVP mit trotzdem mit einem Amt mehr oder so, also man hat dann schon so Zahlenspiele, wie viele Ministerposten jeder Partei zustehen. Es ist trotzdem, das eine bedingt das andere. Also alles, was wir jetzt auch hören und lesen, also zum Beispiel auch jetzt gerade wieder, was jetzt bei den NEOS passiert, also wer jetzt Bildungsminister wird und wer vielleicht in Wien dem Christoph Wiederkehr nachfolgen kann, das ist alles noch immer sehr spekulativ, aber natürlich wird es jetzt immer konkreter, wenn es tatsächlich so ist zum Beispiel, dass die NEOS 3 Ämter bekommen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass natürlich die Parteichefin Meinl Reisinger etwas wird, dass der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr eventuell Bildungsminister zum Beispiel wird und dann ist die Frage, wer folgt dem in Wien nach? Dann wird hier ein Jannik Schette zum Beispiel genannt. Also das ist schon relativ konkret. Bei der SPÖ wiederum hört man, naja, der Alexander Brabitz, der jetzt das Medienthema verhandelt möchte, ja auch, also das ist jetzt kein großes Geheimnis mehr, dass der sehr auch großes Interesse daran hat, eventuell ein Ministeramt zu begleiten. Da ist aber auch dann der Peter Hanke, der Wiener Stadtrat für Finanzen, im Gespräch da auch mit verhandelt. Und da ist die Frage, wenn der Hanke was wird dann der Brabitz, wird der auch was? Also das sind so Logiken, auch in der SPÖ Wien haben wir quasi ein Ticket in der Bundesregierung oder haben wir 2 Tickets. Mhm. Also auch bei den Großparteien muss man dann wieder schauen, welche Bünde, welche Landesparteien müssen da befriedigt werden. Und das wird sicher erst ab kommender Woche, schätze ich mal, so richtig konkret werden, wenn man dann wirklich vielleicht die einzelnen strittigen Punkte ausverhandelt hat und dann auch wirklich die Dossiers oder die Ressorts wirklich aufteilen kann.
Abschließend vielleicht, also ich habe rausgehört, alles steht und fällt mit einem Kompromiss beim Budget.
Die Stimmung oder den grundsätzlichen Eindruck, den man erhält, wenn man wirklich jetzt über Wochen immer wieder nachfragt und nachtelefoniert, ist es durchaus, dass der Wille da ist und dass man sich einigen will und dass jetzt eigentlich es keinen Weg zurück mehr gibt in diesem Sinn. Aber gerade für die NEOS wird es, glaube ich, eine wirklich existenzielle Frage sein, wie groß und deutlich diese Handschrift zu lesen sein wird, die sich als Reformkraft verstehen, die sich eben in sehr vielen Verhandlungsgruppen damit, glaube ich, auch schon sehr unbeliebt gemacht haben und auch ein bisschen jetzt schon das Etikett der Nervensäge natürlich auf sich kleben haben. Wenn die das alles nicht liefern, was sie versprochen haben, nämlich echte Leuchtturmprojekte, echte Reformen, die müssten jetzt kommen. Stand jetzt würde ich sagen, ist nichts irgendwie ungewöhnlich lange, es ist nichts ungewöhnlich verzwickt oder es ist nichts ungewöhnlich so, dass man sich nicht mehr finden kann oder dass man keine Kompromisse finden kann. Also ich traue den handelnden Personen durchaus zu, dass sie das, was sie sagen, ernst meinen und diese Ernsthaftigkeit auch tatsächlich an den Tag legen und dann mit eben dem Jahreswechsel spätestens eine Einigung erzielen. Das, was ich im Moment wirklich nicht sehe, ist dieses, ja, vielleicht im letzten Moment dann doch mit dem Kickl. Das nehme ich nicht wahr, aber auch das ist natürlich nie ausgeschlossen. Also solange wir nicht eine angelobte Regierung haben, ist alles möglich.
Julia, vielen lieben Dank.
Danke.
Auf eine Regierung vor Jänner tippt meine Kollegin Julia Wenzel aus der Innenpolitik also nicht. Ob sie damit recht behält, das werden Sie auf jeden Fall bei uns hören. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.